Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home, Ihrer montäglichen 30 Minuten für die Geldanlage. Wir sind zurzeit ja so ein bisschen in einer Sommerakademie, was den langfristigen Vermögensaufbau angeht. Das hat sich so ergeben, aber ich finde es richtig gut. Und in den vergangenen Wochen ging es um Risiko, Verteilung Ihrer Anlage auf die einzelnen Assetklassen, wie Sie Ihr Portfolio aufbauen können, was es da für Ansätze gibt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, das tatsächlich aber die Kernfrage ist. Sie haben sich das alles schön vorher überlegt. Wir wissen jetzt, in was wir anlegen wollen. Wir wissen, welchen Markt. Wir wissen, wir nehmen ETFs. Das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Welchen? Jetzt kommt die Entscheidung für den einzelnen ETF. Und dazu freue ich mich, heute hier Markus Jordan als Gast zu haben von dem Fachportal, nenne ich es mal so, Extra ETF. Und er wird in den nächsten 30 Minuten erklären, was man für Kriterien tatsächlich anwenden kann und welche man auch weglassen kann. Es gibt auch überflüssige Kriterien. Und dann herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
Ja, und Eva, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir doch mal direkt an. Um das nochmal einzureißen, wir sprechen hier vor allen Dingen jetzt über die langfristige Geldanlage. Was ist da so euer Ansatz für eure Strategie? Welcher Zeithorizont? Ja.
Welcher Zeithorizont langfristig? Ja, das hängt ja ein bisschen immer von dem Anleger mit ab. Ja, wie, wenn man jetzt ein junger Mensch ist und für die Altersvorsorge spart, dann reden wir gleich über 20, 30 Jahre oder noch länger. Ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch, langfristig ist alles, was so mehr als 5 Richtung 8 bis 10 Jahre wahrscheinlich gehen wird. Und ETFs eignen sich dafür natürlich ganz hervorragend, weil sie eben sehr pflegeleicht sind. Klar, man muss am Anfang, bevor man sich die ETFs auswählt, ein paar Gedanken machen, wie stelle ich das Portfolio zusammen, wie will ich investieren, bei welcher Bank, Sparplan, Einmalanlage, welche Gebühren und so weiter und dann letztendlich auch welchen ETF. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann ist es eigentlich relativ pflegeleicht. Da reicht es aus meiner Sicht, wenn man dann einmal im Jahr drauf schaut und nochmal ein bisschen das Portfolio überwacht und überlegt, ob die Allokation, also die Zusammenstellung, die man da gewählt hat, noch dem aktuellen Ziel entspricht, das man sich ursprünglich bei der Auflage des Portfolios überlegt hatte.
Wir machen ja nachher auch das konkret an und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem Beispiel an. Wir sagen, wir wollen jetzt breit streuen, also möglichst weltweit und haben dann schon mal alle rausgeschmissen von diesen 1.500 ungefähr, die es in Deutschland so gibt, also auf Xetra gelistet sind ja alle, haben die alle rausgeschmissen, dann haben wir noch etwas kleineres Universum, von dem man sich dann einen aussuchen muss. Mit welchem Kriterium würdest du jetzt anfangen?
Ja, also wir haben uns diese Fragestellung ja auch kürzlich erstmal überlegt, weil genau diese Frage, die du sie jetzt gestellt hast, ständig an uns herangetragen wird, weil Leute, die sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, die kommen dann irgendwann mal dazu und sagen, okay, zum Beispiel, ich will weltweit investieren, aber da gibt es ja ganz viele Varianten. Ich muss noch mal kurz eine Ebene drüber gehen, um das ins richtige Licht zu rücken. Ja, es gibt natürlich, klar, liest man überall MSCI World, ja, aber die wenigsten kennen wahrscheinlich den FTSE Developed World. Ja, das ist nämlich das Pendant von einem anderen Indexanbieter. MSCI ist der eine, aber FTSE ist die Abkürzung, ist ein anderer Indexanbieter. Beide mehr oder weniger identisch. Also da hat man schon dann nur bei diesem einen Index 2 Varianten. Und dann gibt es ja auch noch Abwandlungen wie spezielle Themen, also zum Beispiel Value oder Momentum. Gibt es auch überall World-Indizes mit verschiedenen Abwandlungen. Da muss man sich erstmal so durchwuseln. Ich glaube, für den Otto-Normal-Anleger, der wirklich nur sagt, okay, breit gestreut, langfristig anlegen, da braucht man diese Sondervarianten in der ersten Stufe nicht, sondern man kann da ganz einfach breit gestreut investieren. Und da kommt es dann eigentlich nur noch darauf an, will man jetzt nur Industrieländer oder will man nur Schwellenländer oder nimmt man etwas übergeordnet, wo Industrie und Schwellenländer kombiniert sind. Und dann hat man eigentlich nur 3 sozusagen Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man jetzt auf die Zweier-Variante geht, also Industrieländer und Schwellenländer, da muss man sich dann noch überlegen, wie man es gewichtet. Ja, also und bei den oberen, also bei der übergeordneten Variante, da gibt es dann auch von den Indexanbietern, zum Beispiel MSCI, All Country World oder All World Varianten, wo eben diese Kombination vom Indexanbieter vorgenommen wird. So, und wenn man sich jetzt also hier in dieser Welt bewegt, das Gleiche könnte man zum Beispiel auch noch anwenden, was ich jetzt sage, wenn man nur in Europa investieren will oder nur in Asien oder nur in Amerika, das ist allgemeingültig. Also wir sind dann so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall mal ETFs, die es schon länger gibt. Also ich sage jetzt mal so 5 Jahre ist da die Mindestzeit. Dann wollen wir ETFs, die immer breit streuen. Also es gibt zum Beispiel ja auch den Eurostoxx 50 für Europa. Der hat aber nur 50 Werte oder den DAX für Deutschland nur 30 Werte. Das sind bekannte und anerkannte Indizes, aber sie sind halt nicht besonders breit gestreut. Ich glaube, da eine relativ hohe Konzentration. Und wir sagen, es ist immer besser für die langfristige Anlage, breit gestreut zu investieren. Da würde sich dann zum Beispiel ein Index auf den MSCI Europe mit ein paar hundert Werten, der anbieten, besser den europäischen Markt abzudecken. Dann haben wir noch das Mindestvolumen. Es ist ja so, wenn jetzt neue ETFs auf den Markt kommen, dann versucht der ETF-Anbieter, das Produkt zu lancieren. Meistens haben die dann auch ein oder zwei Kunden, die dann da investieren, sodass so ein ETF üblicherweise mit 5 bis vielleicht 10, 20, vielleicht mal 50 Millionen Euro startet. Es kommt immer auf den Markt und auf den Markt ab, den der ETF und das Thema vielleicht, das er abdeckt. Aber wenn ein ETF nach ein, zwei Jahren oder in unserer Maßgabe 5 Jahre nicht mehr als 100 Millionen hat, da ist das nach 5 Jahren eigentlich schon relativ wenig, dann sollte man meiner Meinung nach den auch nicht wählen, weil dann ist die Gefahr relativ groß, dass der entweder dann irgendwann mal verschwindet, vielleicht aufgelöst wird oder mit einem anderen Fonds fusioniert wird. Das ist gar nicht so großes Problem, aber da muss ich halt als Anleger wieder aktiv werden. Oder dass der ETF vielleicht dann auch nicht zu den besten gehört seiner Art, weil eben große Investoren investieren ja gerne in die guten ETFs, weil die dedizierte Analysen machen. Und wenn ein ETF großes Volumen hat, kann man davon ausgehen, dass der von vielen geprüft wurde und da dann auch entsprechend Geld investiert wurde. Und so kann man dann sozusagen einfach stufenweise diese Liste durchgehen und dann reduziert man einfach das Angebot dann entsprechend.
Da habe ich eine Rückfrage. Warum ist das Alter relevant?
Ja, auch ein bisschen aus dem Grund, Alter ist eine Orientierung im Sinne von, gibt es den ETF schon länger und hat der ETF dann in Kombination mit dem Fondsvolumen auch schon Anleger von sich überzeugen können? Und wenn ich jetzt einen alten ETF mit niedrigem Volumen habe, dann ja, ist es halt ein Indiz, dass vielleicht das nicht ein optimaler oder nicht der beste ETF in seiner Gruppe, in seiner Vergleichsgruppe ist.
Also immer so eine Kombination aus Alter und Größe, weil ein ganz junger ETF kann ja nicht so groß sein. Und vielleicht würde ich auch noch ergänzen, wir sind jetzt hier bei ganz generischen marktbreiten Themen, aber wenn man jetzt was Spezielles hat, dann sind die ja auch häufig jünger und oder kleiner. Oder siehst du das anders?
Ja, genau. Ja, bei den Themen-ETFs, die sind ja auch sehr beliebt. Da ist es ja auch ein bisschen anders. Da ist es oft so, dass ein Anbieter, sagen wir mal, VanEck ist mit einem E-Sport-ETF rausgekommen, also der diese Gaming-Industrie abdeckt. Jetzt gibt es mittlerweile schon ein, zwei andere, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, die so Teilbereiche oder leicht andere Schwerpunkte haben. Aber es ist oft so, dass sich dann der erste Anbieter, der mit einem Thema, mit einem neuen Produkt als erstes auf den Markt kommt, oftmals dann sich dieses Produkt auch, sage ich jetzt mal, als Benchmark-Produkt durchsetzt und da dann die Investoren investieren. Deswegen ist es bei so Einzelthemen eher, sagen wir mal, oftmals anders. Was ich vorhin gemeint hatte, hat sich vor allen Dingen eben auf diese marktbreiten Indizes bezogen, die MSCI World, MSCI Europe und so weiter. Das ist vielleicht auch noch interessant in unserer Auswertung, die wir da gemacht haben. Ja, das ist noch wichtig zu wissen. Es gibt ja auch nachhaltige ETFs. Also es gibt einen MSCI World in einer Nachhaltigkeitsvariante. Da ist es aber oft so, dass diese Nachhaltigkeit dazu führt, dass man Werte aus dem Index rausnimmt, weil die bestimmte Kriterien nicht erfüllen. Und dann kriegt man am Ende dann doch wieder ein etwas konzentrierteres Portfolio. Und das widerspricht dann sozusagen unserem Grundsatz der Breitenstreuung. Deswegen haben wir es jetzt bei unseren Empfehlungslisten so gemacht, dass wir diese nachhaltigen Produkte erstmal außen vor gelassen haben, weil wir einfach sagen, der Punkt, möglichst breit zu streuen, der ist sozusagen für uns wichtiger als jetzt da diesen Nachhaltigkeitsfilter. Könnte man aber auch anwenden, dann hat man aber in der Konsequenz eben ein konzentrierteres Portfolio. Und was wir auch rausgenommen haben, das sind so ETFs, die eine Währungsabsicherung oder sowas beinhalten, also gegen Dollar zum Beispiel abgesichert sind. Das erhöht auch wieder die Komplexität und erschwert dann auch wieder die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen ETFs. Die haben wir auch außen vor gelassen.
Da habe ich auch noch eine Ergänzung zu der Nachhaltigkeit, weil die, ich habe ich gerade im Kopf tatsächlich, also MSCI World, ungefähr 6.600 Aktien. Und da gibt es einen sehr, sehr beliebten ETF von der UBS, der relativ groß ist und der hat nur noch um die 250. Also das zeigt das ja mal ganz plastisch, wie einfach der,
Genau.
was ja der positive Nachhaltigkeitsansatz, wenn man das als Investmentkriterium möchte, wie der aber das Universum reduziert.
Ja,
Ja.
genau. Ich glaube, man muss es einfach nur wissen und im Auge behalten. Ja? Man kann nicht einfach sagen, ah, ich nehme World, Europe und so, machen SRI dahinter, also diesen Nachhaltigkeitsfilter drüber und habe ein genauso breit gestreutes Portfolio. Ja, ich habe ein breit gestreutes, aber zum Teil eben gerade diese SRI, Filter, die sind sehr, sehr streng, die reduzieren das extrem, das Portfolio. Bei den ESG-Filtern, da ist es noch relativ, sage ich mal, ja, also noch nicht so streng, sagen wir es mal so.
Was für ein Volumen konkret redet ihr von einem großen? Also was ist eure Grenze?
Ja, gut, ich meine, wenn man sich bei diesen marktbreiten MSCI Worlds dieser Welt aufhält, dann ist man ja relativ zügig im Milliardenbereich. Ja, also für so ein ETF ist für den ETF-Anbieter dann, sagen wir mal, profitabel, wenn der 100 bis 500 Millionen Volumen hat. Ja, wenn ich jetzt aber einen MSCI World nehme und der nur 100 Millionen hat, dann ist der im Verhältnis zu allen anderen MSCI Worlds relativ klein. Ja, und deswegen, ich meine, die größten MSCI World, die haben wahrscheinlich 10, 15 Milliarden Euro Fondsvolumen, also deutlich mehr. Bei den Themen-ETFs oder bei Spezialitäten-ETFs, sage ich mal, im weitesten Sinne, also wenn man 100 Millionen hat, 150 Millionen, dann ist man, glaube ich, da wirklich auf einer sicheren Seite. Wie gesagt, das ist vielleicht nochmal wichtig. Das ist kein Problem, wenn ein ETF geschlossen wird. Es ist auch kein Problem, wenn ein ETF fusioniert wird. Weil faktisch, was passiert, wenn er geschlossen wird? Dann wird an einem Stichtag der Wert des ETFs einfach ermittelt, da wird quasi eine Bilanz gemacht, dann wird der Wert des Fonds durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt, dann kommt ein Wert raus, 50 Euro, das ist im Prinzip das, was sowieso jeden Tag bei dem ETF gemacht wird und dieser Wert wird dann einfach aufs Konto ausgezahlt. Als Anleger habe ich dann halt im Zweifelsfall eine steuerliche Komponente, weil ich halt vielleicht einen Gewinn realisiere und dann Steuer abführen muss. Und ansonsten habe ich aber den Wert wieder auf dem Konto und muss ihn halt reinvestieren. Das ist sozusagen das Ärgernis, sage ich mal. Ansonsten ist es aber relativ überschaubar. Und wenn er fusioniert wird, dann wird meistens diese steuerliche Historie, nenne ich es jetzt mal, mit übertragen. Da hat der Anleger eigentlich gar kein Problem, außer dass er dann ein neues Produkt im Portfolio hat. Man kann auch nicht einen USA-ETF mit einem Europa-ETF fusionieren. Also es muss dann, wenn fusioniert wird, dann muss es immer relativ der gleiche Markt sein, damit der Anleger dann nicht einfach die Überraschung hatte.
Ja, okay, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen. Alter, das waren ja 5 Jahre, die du empfiehlst, also mindestens 5 Jahre alt, mindestens 100 bei einem Marktbreitenindex, als Investmentobjekt sozusagen mindestens 100, 150 Millionen Assets under Management. Und breit gestreut. Dann kommt hier eine Frage, die passt auch genau zu meiner nächsten Frage, wieso es überhaupt Qualitätsunterschiede gibt. Die bilden doch, wenn man den gleichen Index nimmt, die bilden doch alle einen Index ab. Und ich würde sagen, das Hauptunterschied liegt sicherlich in der Performance. Weil das ist
Ja,
ja das, was wir
genau.
als Anleger wollen. Und wie könnte ich das jetzt, wie kann ich die Performance vergleichen? Wie kann ich da rangehen an dieses Thema?
Genau, ich mache mal vielleicht ein Beispiel. Wenn man zum Bäcker geht, ja, und drei verschiedenen Bäcker drei gleiche Semmeln kauft, also keine Ahnung, die Kaisersemmel oder die Standardsemmel, dann wird die trotzdem, obwohl es das gleiche Produkt ist, irgendwie unterschiedlich schmecken, ja, oder unterschiedlich gebacken sein oder eine unterschiedliche Konsistenz. Und letztendlich ist Indexabbildung auch ein Handwerk. Ja, also jeder Anbieter, also jede Firma hat sozusagen die gleichen Rahmenbedingungen, aber jedes Unternehmen setzt das unterschiedlich um und kann manche Vorteile wahrnehmen, das ein anderes Unternehmen vielleicht nicht hat. Und deswegen sind die Wertentwicklungen bei ETFs auch unterschiedlich. Wobei man aber sagen muss, diese Abweichungen, die sind natürlich in der ETF-Welt sehr, sehr niedrig. Also wir reden da jetzt nicht über 10% Abweichung von einem ETF auf den anderen, wenn sie den gleichen Index abbilden, sondern da redet man vielleicht von 0,2, 0,3% pro Jahr. Also das ist jetzt im Verhältnis gesehen in effektiven Zahlen nicht so viel. Aber natürlich, wenn ich drei Produkte habe als Beispiel und die Schwankung zwischen der Tracking Difference, also der Indexabbildungsgenauigkeit, um 0,3% zum Beispiel ist, dann ist es schon eine massive Schwankung. Ja, und woraus kann es resultieren? Das sind zum Beispiel steuerliche Komponenten, die vielleicht ein Unternehmen anders realisieren kann als ein anderes Unternehmen. Das könnten bestimmte Leiheerträge sein. Also bei physischen ETFs hat man vielleicht schon mal den Begriff gehört, Wertpapierleihe. Da werden Werte aus dem Portfolio verliehen. Damit wird Geld verdient, also eine Leihgebühr vereinnahmt und das fließt in den ETF rein. Und wenn ich jetzt ein besonders gutes Leihteam habe, also wo die Firma besonders hohe Erträge generieren kann und viele Erträge generieren kann, dann habe ich halt mehr Geld im Fonds als der andere Wettbewerber, der das vielleicht nicht so hat. Und so gibt es eine Menge an Parametern, wo sich die ETFs dann unterscheiden. Und alles unterm Strich wird dann im Endeffekt vergleichbar über die Wertentwicklung. Deswegen ist auch die Kosten, also die Total Expense Ratio, diese Gesamtkostenquote, eigentlich dann nicht so das perfekte Mittel, um ETFs zu vergleichen, weil es gibt durchaus ETFs, die haben eine hohe TER und TER bedeutet ja eigentlich immer Indexwertentwicklung. Also wenn der Index, sagen wir mal, 10% macht und ein ETF 0,5 Kosten hat, dann würde ich als Investor ja 9,5% Rendite erwarten. Ja, also Indexrendite minus Kosten. Es gibt aber durchaus ETFs, die in dieser Konstellation trotzdem eine Wertentwicklung von vielleicht 9,9 oder vielleicht sogar 10 haben, weil die eben durch ihre Optimierungsmöglichkeiten innerhalb der Firma es schaffen, ein halbes Prozent mehr Ertrag rauszuholen, als eigentlich der ETF müsste. Ja. Und da muss man auch noch beachten, ein Index ist ja eine statistische Kennzahl. Das heißt, es gibt eine Logik, wie der Index berechnet wird. Und in dieser Logik wird immer bei den meisten Indizes eine fiktive Steuerkomponente auf die Dividenden, die da im Index in den Werten anfallen, abgezogen. Und wenn ich jetzt als Unternehmen, als ETF-Anbieter diese steuerlichen Komponenten für mich nutzen kann, also für mich heißt in dem Fall für meine Investoren nutzen kann, dann habe ich halt allein schon mal einen Vorteil, eine bessere Wertentwicklung im ETF gegenüber der Indexentwicklung. Und diese ganzen Maßnahmen führen eben dazu, dass ein ETF manchmal besser sein kann.
Und im Endeffekt ist ja, die Kosten gehen ja auch aus der Performance schon raus. Also sozusagen die Kosten sind ja Bestandteil von der Performance. Wie würdest du die Performance von einzelnen ETFs miteinander vergleichen? Hast du da einen Tipp,
Ja,
einfach einen
also
ganz praktischen? Ja.
ja, man muss sich einfach über spezialisierte Portale, wo man einen schönen Renditevergleich hat. Ich kann es ja vielleicht nachher mal kurz zeigen, wie das bei uns ausschaut. Macht man einfach seine Selektion, sucht sich alle Werte, alle ETFs auf den einen Index raus und dann kann man sich über verschiedene Perioden schön die Wertentwicklungen anschauen und dann sieht man relativ schnell, dass vielleicht ein Produkt mit einer hohen Rendite, also einer hohen Werteentwicklung in diesem Vergleichszeitraum, zum Beispiel ein Jahr, gar nicht der ETF ist, der die niedrigste TER hat. Ja, also da ist einfach die Wertentwicklung. Am Ende zählt quasi das, was unterm Strich bei mir im Portfolio ankommt. Und danach müsste ich eigentlich die ETFs auswählen. Und es gibt auch noch eine Kennzahl, die das auch nochmal erleichtert. Und das ist die sogenannte Tracking-Differenz. Und die misst eben die stellt dar sozusagen die Differenz, wie gut ein ETF seinen Index abbildet. Und ich hatte schon erwähnt, normalerweise müsste ja der ETF immer Indexrendite minus Kosten haben. Und in dem Fall wäre dann die Tracking-Differenz zum Beispiel 0,5. Und in vielen Fällen ist die Tracking-Differenz aber nicht, also weniger als diese Kosten des ETFs, also weniger als die TER oder sogar besser im Sinne von, dass der ETF sogar sich besser entwickelt hat als der Index. Genau.
Danke für diese Erläuterung. Was ich an der Stelle noch wichtig finde, gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger, ist, dass man darauf achtet, dass man wirklich auch denselben Index miteinander vergleicht, beziehungsweise dass den ETFs dieselben Indizes zugrunde liegen. Also das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, dass dann du hast einen replizierenden, also einen Index, der als Performance-Index berechnet wird, wird dann mit einem Index, auch der DAX vielleicht, aber der dann in dem Augenblick ein dividendenloser, ein Kursindex ist. Da muss man ein bisschen drauf achten,
Ja.
weil er sonst
Ich habe vielleicht
die ETFs auch anders agieren.
noch
Ja.
mal kurz eine Anmerkung, weil da hatten wir letztens eine Frage bekommen, das vielleicht stellen sich das ja jetzt Leute auch. Das ist eigentlich eine, sagen wir mal, banale Frage, wo man im ersten Moment nicht drauf kommt, aber ich mir sehr gut vorstellen kann, dass jemand, für den es komplett neu ist, der sich dann wundert, warum ist es eigentlich so? Und zwar war die Frage, Warum ist denn zum Beispiel jetzt ein ETF von iShares, warum kostet der 49 Euro, ja, und der gleiche ETF auch von einem anderen Anbieter, warum kostet der 89 Euro? Die bilden doch beide den gleichen Index ab. Also warum ist der Kurs so massiv unterschiedlich? Das lässt sich nicht über Dividenden oder sowas erklären. Warum ist das so? Und das finde ich ist eine ganz gute Frage, weil wenn man mit so einer Fachbrille immer drauf guckt, dann stellt man sich die nicht, weil wir immer die Renditen vergleichen. Ja, das ist eigentlich vollkommen egal, wie der ETF, wie viel der kostet, weil der Grund dafür ist, dass die auf einer anderen Basis eben aufgelegt wurden. Ja, nehmen wir an, ich bringe jetzt einen ETF neu raus heute und ich sag, ein Anteil sind 100 Euro und morgen bringe ich einen ETF raus und sag, ein Anteil sind 25 Euro und die bilden beide den gleichen Index ab, dann habe ich nach einem Jahr die mehr oder weniger gleiche Entwicklung, aber auf einer ganz anderen Basis. Der eine ist eben bei 100 gestartet, der andere bei, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, 10 Euro. Gleiche Performance, Wertentwicklung, Rendite, aber auf einer anderen Basis. Und über die Jahre hinweg verändern sich dann halt die Preise entsprechend. Daher resultiert oftmals dieser Grund. Deswegen muss man immer auf die Wertentwicklung eben gucken und nicht auf den absoluten Wert. Also ein ETF, der 20 Euro kostet, ist nicht billiger als ein ETF, der 80 Euro kostet.
Ja, vielleicht, ich habe vorhin schon mal dran gedacht, sollten wir auch noch mal ganz kurz erklären, wie eigentlich die Preise entstehen. Und das ist also zumindest langfristig und mittelfristig. Kurzfristig ist ein bisschen was anderes. Aber es ist ja ein Topf, so ein ETF ist ja auch ein Fondstopf. Und es gibt der Bestand in dem Topf hat einen Wert, einfach der aktuelle Wert der Wertpapiere, die da drin sind. Und der wird einfach geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Und dann ist ja ganz klar, da können auch die Größen dieser Anteile natürlich ganz unterschiedlich sein. Das ist das ganz praktisch erklärt, was du eben erklärt hast mit den Ausgangspositionen. Und da gab es jetzt auch eine Frage, die passt da hervorragend dazu, inwieweit die Replikationsmethode für dich ein Grund ist, einen ETF auszusuchen oder abzulehnen.
Ja, das ist eine ganz gute Frage, eine spannende Frage. Das hatte ich nämlich noch vergessen. Bin ganz froh, dass das jetzt gekommen ist. Das ist aus meiner Sicht eine Philosophiefrage, weil es gibt ja zwei Varianten, sage ich mal, im Wesentlichen. Das eine ist die physische Replikation. Also da, wenn ich in den ETF-Topf reinschaue, liegen genau die Wertpapiere drin, die im Index drin sein sollen. Also eine Siemens-Aktie, eine BASF-Aktie, wenn sie einen DAX abbilden und so weiter. Und dann gibt es die andere Variante, die synthetische Replikation, die funktioniert über Finanzderivate, über einen sogenannten Swap. Da wird sozusagen in den Topf, werden auch Wertpapiere gekauft, aber der Topf kann Wertpapiere beinhalten, die nicht in dem Index, den er abbildet, drin sind. Und zusätzlich gibt es eben noch diesen Swap, das ist eine Tauschvereinbarung, wenn man so will. Ja, dann schließt dann der Fonds mit einer anderen Bank ab. Und die vereinbaren eben, schau mal, ich habe hier einen Topf, da liegen diese Wertpapiere drin und die haben ja eine Wertentwicklung X in der Summe. Ich will aber, dass mein Topf sich zum Beispiel wieder MSCI World entwickelt. Und dann vereinbaren die ein Tauschgeschäft, du kriegst sozusagen die Wertentwicklung, die im Topf drin ist und du musst mir aber die vom MSCI World liefern und dabei entwickeln sich ja beide unterschiedlich und die Differenz sozusagen gleicht immer dieser Vertrag aus. Das hat viele Vorteile, ist komplizierter zu verstehen erstmal, hat aber viele Vorteile. Ich gehe mal kurz durch. Bei der physischen Replikation habe ich halt genau das, was ich wollte. Ich habe die Wertpapiere drin, ich kann das verstehen, es ist sehr einfach und sehr transparent.
Wir waren gerade bei der Replikation und du hattest erklärt, was der Unterschied zwischen einem Swap und einem physischen Replizierenden ist. Was ich jetzt auch nicht mehr so mitbekommen habe, was ist jetzt besser bei der Auswahl?
Das kommt ein bisschen auf den Geschmack des Anlegers drauf an. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mich jetzt wiederhole, aber wir hatten uns damals bei der Erstellung unserer Empfehlungslisten dafür entschieden, dass wir physisch replizierende ETFs präferieren, weil das auch bei Anlegern eben die präferierte Variante momentan ist. Die ETF-Anbieter haben auch in den letzten Jahren immer wieder die Produktpalette dahingehend angepasst und es gibt manche Einzelfälle, zum Beispiel bei ETFs oder Indizes, die amerikanische Aktien beinhalten. Da kann man über einen synthetischen ETF noch recht attraktive Steuervorteile raus erwirtschaften, die dann zu einer Outperformance führen im Index. Deswegen ist es so, dass wir bei unseren Empfehlungslisten dann präferiert haben, synthetische ETFs, aber im Falle eines Falles, beziehungsweise bei den amerikanischen, US
aktienlastigen Indizes auch noch synthetische ETFs daneben gestellt haben.
Nehmen wir uns noch mal ganz kurz die Zeit, vielleicht in zwei Sätzen zu erklären, Unterschied replizieren, synthetisch.
Also physisch Replikation, in dem ETF liegen alle Wertpapiere wirklich drin. Wenn ich also reinschauen würde, würde ich genau die Liste in der Gewichtung sehen, wie sie im Index auch definiert ist. Bei den synthetischen sehe ich auch Wertpapiere, das müssen aber nicht unbedingt die Wertpapiere sein, die im Index enthalten sind, plus den Swap. Und der Swap ist eine Tauschvereinbarung der Wertentwicklung von den Werten, die im Portfolio drin sind, mit dem Index, den der ETF abbilden soll. Und diese Tauschvereinbarung wird zwischen Fonds und einer Investmentbank getroffen.
Danke dafür. Jetzt kam auch da nochmal eine Rückfrage. Nehmen wir uns auch mal Zeit dafür, ob man Wertpapierleihe und Swap-Geschäfte nicht vermeiden sollte, weil sie mit Risiken verbunden werden. Also wie bewertest du persönlich die Risiken von diesen Instrumenten? Also,
Wertpapierleihe wird ja bei physisch Replizierenden gemacht und Swap bei synthetisch Replizierenden. Das heißt, ich kann mich eigentlich, ein Übel von beiden habe ich im Zweifelsfall immer. Ja, und die Systeme, die dahinter liegen, also wie das gemacht wird, Wertpapiere werden verliehen gegen Sicherheiten. Das heißt, der das leiht, muss dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung stellen. Bei der Replikation, bei der synthetischen Replikation muss der Swap-Partner auch Sicherheiten hinterlegen. Also das System der Sicherheit, die Sicherung ist eigentlich das gleiche. Insofern gibt es da aus meiner Sicht keinen Unterschied. Es gibt manche ETFs, muss ich jetzt aber gerade selber mal überlegen, ob man das erkennt oder ob man da wirklich Research betreiben muss. Ich glaube, also bei uns auf der Webseite haben wir das nicht. Es gibt aber ETFs, die Wertpapierleihe kategorisch ausschließen. Dann hat man aber halt Problem, dass man dann auch gleichzeitig wieder extrem das Universum eingrenzt und auch, man hat auch nicht die Chance, Zusatzerträge zu generieren.
Ja, die Emittenten geben das an auf ihrer Website. Ich glaube, da ist auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es auch Investoren, professionelle Investoren, die dürfen nicht in ETF investieren, der Wertpapierleihe betreibt oder sie wollen es aus anderen Gründen nicht. Auf jeden Fall gilt das auch für die Swap-ETFs. Also da immer gucken, wenn jemand da tatsächlich komplett das ausschließen möchte für sich, einfach sich für einen Emittenten entscheiden, der entweder sagt ja oder nein. Ja,
genau.
Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserem Beispiel. Dann haben wir hier noch eine Reihe von Fragen, die aber ein bisschen spezieller sind. Wir wollten ja auch mal zeigen, wie ihr da vorgeht.
Also das ist unsere Website. Ich will zwei Aspekte zeigen. Also das eine ist erstmal im Bereich Suche. Da gibt es hier unten einen Link ETF-Empfehlungen. Und da findet man eben unsere ETF-Empfehlungen. Und wenn man jetzt mal hier auf die Rubriken anschaut, wir haben hier halt USA uns angeschaut, also den MSCI USA, den S&P 500, dann die Eurozone, Industrieländer, global, das ist dann inklusive Schwellenländer, aber jetzt schauen wir uns mal nur Industrieländer an. Klicke ich hier mal ganz kurz drauf, lasse das mal kurz so stehen und dann gehe ich nochmal über unsere ETF-Suche und holen wir mal zum Vergleich hier über den Reiter Index-Auswahl. Hole ich mir mal die MSCI World ETFs. In dem Fall sind es 17. Das heißt, ich habe jetzt hier 17 ETFs, die alle den MSCI World abbilden. Und die Frage ist, nach was gehe ich jetzt vor? Also hier sehe ich Volumen, hier sehe ich die TER, hier sehe ich, ob ausschüttend oder nicht ausschüttend, P für physische Replikation, S für synthetische Replikation. Also ist ein bisschen schwierig. Jetzt könnte ich hier einerseits mir die Renditen in Perioden anschauen und danach sortieren. Ich nehme jetzt mal exemplarisch die Einjahresrendite. Dann sehe ich halt zum Beispiel, der eine hat 31,67, der andere 31,63, 31,19. Also man sieht, die sind alle relativ eng beieinander auf ein Jahr bezogen. Und so kann ich eben neben den reinen Produkten mich sozusagen herantasten an bestimmte ETFs. Das Schöne ist bei uns auf der Webseite, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, nehmen wir mal an, ich würde sagen, ich möchte nur physisch replizierende ETFs, dann kann ich mir das hier unten einstellen. Moment, Replikationsart, eben nur physisch, dann sind es von vornherein nur noch 12. Ja, und dann kann ich immer mehr in die Thematik gehen. Wenn ich sage, ich will aber auch nur Ausschüttende beispielsweise, wenn ich das auch für mich als Kriterium festhalte, dann sind es eben nur noch 7. Und dann kann ich schon relativ leicht, indem ich hier die Perioden vergleiche, mir dann da einfach den für mich besten sozusagen raussuchen. Das wäre die eine Herangehensweise. Und die andere Herangehensweise, sozusagen der Expressweg, das sind dann unsere Empfehlungslisten. Und da sieht man auch schon an dem Chart, wenn ich das jetzt mal auf ein Jahr ist der eingestellt, da sieht man, dass die quasi mehr oder weniger identische Wertentwicklungen haben. Ja, also der Chart ist ja fast gar nicht zu erkennen, dass es insgesamt jetzt, ich glaube, 4 ETFs sind. Und hier ist dann eben die Empfehlungsliste. Und auch hier kann ich mir dann zum Beispiel, wäre jetzt hier bei MSCI World der iShares, HSBC, Invesco und Vanguard. Da würde ich jetzt mal sagen, HSBC und Invesco werden wahrscheinlich die wenigsten Privatanleger irgendwie auf dem Schirm haben, sondern die werden tendenziell eher zu iShares oder so greifen. Aber nach den Kriterien, die ich vorhin eben erläutert habe, ist eben auch HSBC und Invesco eben von der Wertentwicklung her besser. Und das sieht man dann auch, wenn ich jetzt mal nach einem Jahr sortiere, steht der HSBC sogar mit 31,77 an erster Stelle, dann gleiche Rendite, 31,77 der Vanguard, dann 31,72 der Invesco und dann erst mit 31,67 der iShares ETF. Also man muss nicht immer nur iShares gleich kaufen, sondern man kann durch so Analysen durchaus auch mal in ETFs investieren von anderen Anbietern, die eine attraktive Rendite haben.
Wäre es nicht sinnvoll, weil wir jetzt hier bei der langfristigen Geldanlage sind, dann den längstmöglichen Zeitraum zu nehmen, weil ja diese Qualitätseffekte sind ja umso gravierender in Bezug auf die Rendite, je länger ich mir das betrachte, oder?
Ja klar, kann man machen, längerfristig. Ich kann es jetzt hier auch mal exemplarisch schauen, würde jetzt aber in dem Fall auch für das HSBC-Produkt sprechen. Ja. Was ganz interessant ist, ich kann noch mal kurz bei dem iShares zeigen, weil es müsste einer sein mit der längsten Rendite. Wir haben ja auch hier diese Tracking-Differenz auf den Profilseiten von den ETFs. Und da sieht man jetzt zum Beispiel hier in der Tabelle rechts, ja, dass der in den Jahren 10, 11, 12, 13, da war der eigentlich gar nicht so gut von der Tracking-Differenz. Der ist dann erst ab 2014 richtig gut geworden. Also grün, negativ grün bedeutet in dem Fall, der ETF hat seine Benchmark geschlagen. Ja, im Durchschnitt ist er zwar noch negativ, das liegt aber nur daran, dass er in den Jahren davor eben nicht so attraktiv, nicht so gut war.
Und grundsätzlich ist ja der Emittent an sich die unwichtigste Sache bei dem Ganzen. Ich meine, ETF ist Sondervermögen, ist ein Fonds und dann muss ich den ja nicht kennen.
Ja, eigentlich ja, aber man muss sagen, bei Privatanlegern, das ist schon deutlich zu sehen, die kaufen sehr stark Brand und Brand, also wir haben jetzt zum Beispiel auch letztens mal so eine Sparplanumfrage gemacht, ja, dann haben wir gefragt, welche ETF-Anbieter kennen Sie und da wurden halt dann bevorzugt genannt, natürlich iShares, aber auch X-Trackers, wen haben wir dann noch gehabt, Amundi, Vanguard, also die Marken, also es ist, glaube ich, schon auch eine gewisse Markentreue dabei, aber die Frage ist ja gewesen hier, wie wähle ich aus? Und ich kann natürlich sagen, nehmen Sie ein iShares und gutes. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht jetzt mal grundsätzlich so eine falsche Aussage. Aber wir müssen ja herangehen und sagen, okay, wie gehe ich systematisch vor? Und systematisch, der Vorgang wäre der. Und da kommt halt dann unter Umständen mal ein ETF raus, den man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt hat, wie jetzt eben hier zum Beispiel ein HSBC oder ein Invesco-Produkt.
Ja, was ich da aber auch noch ganz wichtig finde, mal unabhängig, ganz unabhängig von der Marke, ist, wenn ich mir mal die Webseite von dem Emittenten angucke, und das würde ich auch immer tun, bevor ich mich für einen ETF entscheide, und ich sehe, da gibt sich der Anbieter noch nicht mal die Mühe, das ordentlich ins Deutsch zu übersetzen, sondern benutzt eine Übersetzungsmaschine, das kann man ja sehen, dann würde ich vielleicht auch von dem Anbieter Abstand nehmen, weil dann finde ich, das ist nicht so gute Kundenkommunikation.
Ja. Man muss einfach sagen, wir haben ja mit allen ETF-Anbietern sehr gute Kontakte und es gibt halt einfach Anbieter, die strategisch erkannt haben, für uns sind Privatanleger auch eine interessante Zielgruppe. Und dann habe ich aber auch entsprechende Hotlines besetzt, habe meine Marketingmaterialien, wie es aus Sicht des Emittenten ja heißt, entsprechend für Privatanleger ausgerichtet. Mhm. Ansonsten arbeiten nämlich die meisten nur so mit 2, 3 Leuten, also kleinen Teams, und die betreuen halt dann die großen Investoren in den jeweiligen Regionen. Und das reicht ja dann auch, wenn ich nur die, sagen wir mal, 500 größten Finanzinstitute in Deutschland betreue, das kann ich mit drei Leuten wunderbar machen. Und die brauchen auch keine deutschen Dokumente, sondern die reichen englische Dokumente zum Beispiel in der Sprache. Und das kann super fachchinesisch sein, dann ist es wunderbar. Wenn ich aber für den Privatanlegermarkt mich öffnen will, wenn ich Privatanleger erreichen will, wenn ich die zum Sparen, zum Investieren mit meinen Produkten bewegen will, dann muss ich halt natürlich auch entsprechende Dokumentationen und auch eine einfache, sagen wir mal, verständlichere Sprache und Außenwirkung bereitstellen.
Aber da sollten wir vielleicht an der Stelle noch ergänzen, dass dieses Schmalspur-Betreuung, dass die aber auch wieder einen positiven Effekt hat, weil die ermöglicht die geringen Kosten. Also das sind ja mal so die beiden Seiten von der Medaille. Je opulenter ich das Ganze mache, umso teurer wird natürlich auch wieder das Produkt. Das gilt auch für ETFs und für Fonds an sich.
Ja, wichtig ist vielleicht ergänzend noch, ja, der ETF-Anbieter muss halt viele und große Assets haben, ja, weil das ETF-Geschäft ist ja ein sehr margenschwaches Geschäft. Also die Kosten sind halt einfach sehr, sehr niedrig bei den Produkten und deswegen ist es ein hochvolumiges Geschäft und Hochvolumen kommt natürlich logischerweise erstmal nicht von Privatanlegern, sondern, was weiß ich, von der Allianz, die mal eine halbe Milliarde irgendwie in Produkt investiert. Aber in der Summe sind die Privatanleger natürlich mittlerweile auch eine große Anlegerschaft geworden mit, ich glaube, rund 65 Milliarden Euro. Das gibt es ja unsere Statistiker jeden Monat her, sind bei den führenden Direktbanken eben in ETFs investiert von Privatanlegern. Also der Markt wird da auch immer größer und wir merken das schon, dass sich immer mehr ETF-Anbieter auch dem Privatanlegermarkt zuwenden, weil er eben jetzt eine gewisse kritische Größe sozusagen erreicht hat. Für uns Anleger, also Privatanleger bin ich ja auch, ist es eine super Entwicklung. Ja, wir können sozusagen von Profipreisen der Großinvestoren profitieren in ETFs, investieren und das für ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro in Kombination mit dem Neo-Broker, die es jetzt auch noch gibt, oder Flatex, die günstige Gebühren anbieten, kann ich halt sehr, sehr effizient und günstig in ETFs investieren.
Einer der ersten Aspekte war ja die Streuung. Und jetzt würde der FTSE All World würde fast doppelt so viel Position halten wie, also der von Vanguard, die covern ja den FTSE, als der MSCI World All Countries. Da müsste doch eigentlich alles dann für den Vanguard ETF sprechen, oder? Das ist hier die Rückfrage.
Welche ETFs hat er miteinander verglichen?
Den MSCI World All Countries und den Vanguard FTSE All World. Also die ja beide jetzt nicht nur die Industrieländer haben, sondern auch noch die ganze Welt abdecken, inklusive Schwellenländer.
Ja, genau. Ja, klar. Also es gibt Unterschiede, wie die Indexanbieter also das ist ja eigentlich keine Frage des ETFs, sondern eine Frage des Index. Wie ist der Index strukturiert? Mhm. Und das ist dann eine Philosophiefrage. Ja, will ich also einfach die größtmögliche Anzahl, weil dann könnte ich auch noch den MSCI ACWI nehmen und habe dann halt vielleicht nochmal eine höhere Streuung. Also wir haben das ja bei uns auf der Webseite auch ausgewiesen. Ich kann jetzt genauen Einzelbestandteile nicht jetzt aus dem Stegreif sagen, muss ich selber nachschauen. Letztendlich glaube ich, ab einer gewissen Größe, ob ich jetzt 3.000, 4.000 oder 8.000 Wertpapiere habe, das ist relativ egal, weil die Gewichtungen natürlich von den kleinen Werten, also von den unteren 2.000, die ist natürlich minimal. Da kommt es dann eher darauf an, nochmal zu gucken, wie ist die Länderverteilung, also gibt es da gravierende Unterschiede oder gibt es auch vielleicht Unterschiede bei den Größen der Werte. Also habe ich bei dem einen eher mehr Large Caps, also großvolumige Aktien, habe ich bei dem einen Index vielleicht gar keine Small Caps, also kleine Unternehmen, oder wie ist da die Verteilung? Das kann man sich bei uns auch anschauen auf der Webseite, wenn man jetzt einen Vergleich macht. Da könnte man jetzt den FTSE All World zum Beispiel vergleichen mit, machen wir mal den MSCI ACWI. Das war, glaube ich, die Thematik von dem User. Da sieht man jetzt zum Beispiel die Wertentwicklung auch wieder nahezu identisch. Also die zwei Linien, da sind fast keine Unterschiede zu sehen. Aber wenn man jetzt runtergeht, muss man gerade gucken, ob ich es gerade finde. Hier, ja, also zum Beispiel hat der All World hat 3.500 Werte. Der ACWI 2466 Werte. Klar, es ist ein Unterschied, aber man sieht, es macht relativ wenig aus und auch die Allokation, also nach Ländern und Sektoren, ist nahezu identisch. Ja, da gibt es vielleicht mal bei Technologie eine gewisse Abwicklung, Abweichungen, aber sogar die Einzelbestandteile sind quasi identisch. Hier ist noch Nvidia drin, dafür ist Tesla ein bisschen weniger gewichtet. Also es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied aus.
Und die Entscheidung eines ETF-Anbieters für einen Index ist unter anderem, da gibt es natürlich noch ganz andere Faktoren, aber unter anderem auch eine Frage der Kosten. Also quasi die Indexanbieter, die Berechner der Indizes wie MSCI oder FTSE oder Stocks, wer auch immer, die nehmen eine Lizenzgebühr vom ETF-Anbieter für das Abbilden des Index und natürlich ist das wiederum ein Vorteil, wenn das ein günstigerer Index ist als ein etwas teurerer, da sind Riesenpreisunterschiede. Das macht zwar immer nur so ein bisschen aus, aber langfristig ist das natürlich auch performance-relevant.
Ja, es ist schwierig, vielleicht noch kurz schwierig, weil zum Beispiel Amundi, die nutzt von Morningstar Indizes, die sind mehr oder weniger identisch zu den MSCI, aber deutlich günstiger für den Anbieter. Aber trotzdem, wenn ich jetzt als Anleger mir einen Vergleich mache, dann ich weiß nicht, dann ist diese Bindung zu einem Indexanbieter, also Flanders, vielleicht auch die Markentreue, ist da halt schon auch sehr schwierig, davon wegzukommen. Es ist kein schlechtes Produkt. Aber man muss sich sozusagen drauf einlassen, ja. Und da müsste man dann wirklich den MSCI mit dem FTSE, mit dem Morningstar-Index wirklich im Detail vergleichen. Am Ende, aus meiner Sicht, sind das für den Otto-Normalanleger wirklich, das ist die allergrößte Spitze des Eisbergs. Ja, es gibt viel wichtigere Entscheidungen, die viel weiter vom ETF auch weggelagert sind. Also zum Beispiel, welches Risiko kann ich wirklich vertragen, wie sollte ich investieren, wie viel Aktien und so weiter. Das sind eigentlich viele renditeentscheidendere Fragen als jetzt die letzte ETF-Optimierung in der fünften Abwandlung, sage ich mal.
Ja, sehr richtig. Eine Frage zu einem weiteren Kriterium. Wie siehst du, wie bewertest du die Auswahl für die Auswahl des ETFs die Währung?
Also wenn wir davon ausgehen, es sind keine währungsgesicherten ETFs, weil da wird ja, nachdem dies gemacht wird, die Währungskomponente oder die Währungsschwankung ausgeschaltet, ist es eigentlich egal, ja, weil wir in Deutschland in der Regel den ETF ja in Euro handeln. Das heißt, irgendwo findet eine Währungsumrechnung statt und die schlägt sich natürlich auch auf den Preis, also auf die Performance nieder. Wenn ich also einen ETF in Dollar vergleiche und den Dollarkurs in Euro umrechne und einen ETF in der, meinetwegen amerikanische Aktie, machen wir mal das einfache Beispiel drin hat und der aber in Euro gehandelt wird, ist die Wertentwicklung trotzdem die gleiche. Also Währungseinflüsse spielen eigentlich keine Rolle. Also spielen eine Rolle, aber nicht in der Unterscheidung.
Und eher kurzfristig sowieso, weil langfristig sich die großen Währungen auch wieder einander angleichen. Und tatsächlich ist die, wer jetzt auf eine Währungssicherung ausweicht aus dem Grund, der hat einfach höhere Kosten. Das muss man immer im Hinterkopf haben.
Es kann natürlich schon Phasen geben, wo die Währung sehr stark schwankt, dass machen wir mal das Dollarbeispiel, das ist am einfachsten, ein S&P 500 ETF in Euro gesichert eine deutlich bessere Wertentwicklung hat als ein S&P 500 ETF nur umgerechnet in Euro, ja, wenn der Dollar sich eben gegenläufig entwickelt. Also da kann schon zu deutlichen Kursunterschieden kommen. Ich persönlich würde mein Portfolio nicht absichern. Das wäre mir auch, da ich jetzt nicht ein Riesengroßinvestor bin, würde sich das auch, glaube ich, der Aufwand nicht lohnen.
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie bewertest du die Gefahr der Blasenbildung? Das wird ja momentan sehr viel diskutiert, dass durch die starken Zuflüsse in ETFs bestimmte Märkte eine Art von Blasenbildung erleben. Würdest du das so sehen oder eher
Blasen
nicht?
Blasen kriege ich immer vom Wandern. Nein, kleiner Spaß. Also dieses Thema Blasen bei ETFs ist vielschichtig. Also fangen wir gleich mal mit der einen Thematik an. Ist der ETF-Markt gerade ein Boom-Markt? Sind viel zu viele Produkte am Markt? Ist es ein Riesenhype um das Thema ETF? Da würde ich ganz klar sagen, nein, weil der ETF ist einfach ein sehr beliebtes Produkt und deswegen auch zu Recht in den Medien überall omnipräsent, weil es eben ein sehr, sehr günstiges Vehikel ist, um in Märkte zu investieren. Und die Alternative dazu wäre ja Aktien selbst zu kaufen. Das ist in der Regel aber immer teurer. Ich kann ein Aktienportfolio günstig handeln, aber wahrscheinlich nicht eins mit 3.000 Werten, wie wir es gerade gesehen haben. Das hat sie auch nicht. Und dadurch, dass es Investmentfonds sind, sind sie aber auch sehr sicher. Und die Alternative wäre noch aktiv gemanagte Fonds. Also ich gebe mein Geld einem Vermögensverwalter, der das für mich macht. Und das ist halt in der Regel teurer. Und da gibt es dann wieder Philosophien, ist passives oder aktives Management besser. Das möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich aufmachen, das Fass. Aber Fakt ist, ETFs haben viele Vorteile. Und es ist zu Recht so, dass ETFs entsprechend auch so nachgefragt werden und so populär sind. Die zweite Frage habe ich so rausgehört, geht es um das Thema, wenn jetzt, es gab ja das Thema Clean Energy, das ist so ein auf erneuerbare Energien und saubere Energien, Themen-ETF. Und der hat innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, bis auf 4 oder 5 Milliarden Euro wurden da investiert. Und die Frage ist ja, wenn Anleger sagen, oh, das ist ein tolles Thema und da, sagen wir mal, blind in das Thema investieren, dann muss ja der ETF-Anbieter auch die Einzelwerte darunter kaufen. Und nachdem der einem Index folgt, muss er also die auch genau in der Gewichtung kaufen. So, und bei so marktengen Themen kann natürlich sein, dass dann irgendwelche kleinen Firmen über das Geld, was in ETFs fließt, plötzlich riesengroß nach oben gezogen wird und dieser Kursanstieg sozusagen noch verstärkt wird in der Phase von steigenden Kursen. Das Gleiche kann aber natürlich dann auch passieren, wenn alle wieder raus wollen, ganz schnell. Ja? Und da würde ich sagen, also ich würde nicht verneinen und sagen, da ist gar nichts dran. Es gibt sicherlich spezielle Situationen, wo das so ist. Ich möchte aber dazu ergänzen, wenn Anleger sich langfristig mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigen, dann sollten sie ihr Geld sowieso nicht in Themen investieren, vielleicht mal beimischen. Aber wir reden ja über S&P 500, wir reden über MSCI World, wir reden also über die Indizes, wo die größten Unternehmen der Welt drin sind. Da ist eine Apple drin mit 2 Billionen Marktkapitalisierung und so weiter. Und dass jetzt gerade nur die ETFs schuld sein sollen, sozusagen, dass es da irgendwelche Blasen gibt, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ja. Da muss man einfach genau, sagen wir, aufpassen, auf was man sich bezieht. Themen, Sonderfälle, vielleicht ja. Marktbreite, Indizes, keine Sorge muss man da haben. ETFs machen nach wie vor vielleicht 10-15%, vielleicht maximal 20% der weltweiten in Fonds investierten Assets aus. Also alle Anlagen, die es gibt, davon sind 20% in ETFs investiert. Das zählt für mich nicht, das Argument.
Danke dafür. Und dann vielleicht nur eine Frage zum Schluss, weil ich total froh bin, dass mal jemand anders da ist, der die beantworten kann, weil da bin ich nämlich parteiisch, logischerweise. Okay, wir haben uns jetzt einen ausgesucht. Wo kauft man denn dann am besten, nachdem man ihn ausgewählt hat?
Also da gibt es auch wieder zwei Fragen. Ja, ich möchte kurz mein Screen ist ja noch geshared. Ja. Die erste Frage ist ja erstmal unabhängig von dem Handelsplatz, also bei welchem Broker kaufe ich? Und da bieten wir eben bei uns für jeden einzelnen ETF eine Ansicht an, bei welcher Direktbank kann ich den ETF zu welchen Gebühren handeln. Das wäre schon mal eine erste Orientierung. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Also der größte Marktplatz für ETFs ist natürlich Xetra, elektronische Handelsbörse aus dem Hause Deutsche Börse. Da habe ich viele, viele Vorteile. Dann gibt es noch die Regionalbörsen. Es gibt manche außerbörsliche Handelsplätze. Ich glaube, bei ETFs ist es nicht so relevant. Also ETFs für Privatanleger auch ist es nicht so relevant, weil die meisten Marktplätze alle sich immer an dem guten Preis von Xetra orientieren, weil das ja die führende Börse ist. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, dass Anleger bei welchem Broker ich jetzt bin und was für eine Konstellation, also welche Orderwege mir da angeboten werden. Ja, also bei Xetra können Sie grundsätzlich nichts falsch machen. Es gibt aber auch andere Alternativen. Die Preise sind, würde ich jetzt mal sagen, nahezu gleich. Wir haben halt vor ein paar Monaten mal eine Auswertung gemacht. Sind die Preise bei einer Neobank, die außerbörslich handelt, besser oder schlechter als Xetra zum Beispiel? Und da kam raus, dass die quasi gleich waren. Und dann müssen Sie halt gucken, wie Ihr Broker das anbietet. Manche Broker forcieren den einen Marktplatz ja ein bisschen mit Gebühren, den anderen nicht. Also da muss man wirklich individuell gucken. Aber vielleicht noch der Unterschied zu Aktien. Bei Aktien ist es ja sehr stark, dass sich die Liquidität irgendwo an einem Platz bündelt. Und Bei ETFs ist es eigentlich egal, weil es ja dieses System mit den Market Makern gibt. Und wenn Sie jetzt irgendwo einen ETF kaufen, dann kriegen Sie in der Regel auch irgendeinen Marktteilnehmer, der Ihnen diese Order dann ausführt.
Danke dir für deine ausführliche Antwort. Ich habe vor allen Dingen gehört, bei Xetra kann man nicht wirklich was falsch machen. Ja. Danke, Markus Jordan, dass er heute unser Gast war für dieses echt spannende, für die spannende Session. Und ich bedanke mich für das hohe anhaltende Interesse. Und Markus, Schlusswort gehört jetzt dir.
Ja, wir können das gerne regelmäßig machen und dann hoffentlich auch ohne Tonprobleme. Ja, macht mir immer Spaß. Freut mich, wenn die Zuschauer in dem Fall ja auch was mitnehmen konnten für die persönliche Geldanlage. Das ist unser Anliegen. Wir wollen ja alle unsere User, aber auch gerne eure User dazu bewegen, dass sie finanziell wachsen können. Und finanzielles Wachstum kann man ja natürlich durch mehr Geld am Ende der Sparperiode erreichen, aber eben vor allen Dingen auch durch Wissen. Und Wissen hat noch nie geschadet. Man kann auf jeden Fall immer was mitnehmen und bessere Finanzentscheidungen treffen. Also vielen Dank für die Einladung.
Gutes Schlusswort und allen viel Erfolg bei der Geldanlage.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.